Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm, was es an neuen Spekulationen gibt über ein Zusammengehen von Deutscher Bank und Commerzbank. Wie es um die Energiekonzerne in Deutschland steht, 8 Jahre nach dem Reaktorunglück von Fukushima. Zu beiden Themen gleich mehr. Zum Start der Sendung aber zu einer Verkehrsidee der Zukunft, bei der man nicht so recht weiß, ob sie mehr das Zeug hat zum bayerischen Transrapid oder doch vielleicht eine richtig gute Idee ist, um die Probleme mit verstopften Straßen und schlechter Stadtluft zu lösen. Flugtaxis. Airbus hat einen Prototypen vorgestellt. Michael Watzke war dabei. Und wenn man sich nun vorstellt, dass es zu einem Probeflug über den Dächern von Ingolstadt kam, das war, Herr Watzke, ganz und gar nicht der Fall.
Nein, das war nicht der Fall, denn tatsächlich soll dieser City Airbus, der heute als Demonstrator auf dem Marktplatz in Ingolstadt vorgestellt wurde, tatsächlich erst in den nächsten Wochen zum Erstflug starten. Wenn man den Airbus-Ingenieuren glaubt, dann wird dieser erste Flug keine so großen technischen Probleme zeigen, denn da sitzt auch noch gar keiner drin. Mit Passagieren allerdings wird dieser City Airbus wohl erst in 4 bis 5 Jahren starten. 2025 haben die Ingenieure heute als Ziel für den ersten Passagierflug angegeben.
Und wann könnte denn das Fluggerät den Lufttaxidienst in einer deutschen Großstadt aufnehmen?
Also bei Airbus hofft man, dass das vielleicht in etwa 11 bis 12 Jahren der Fall sein könnte. Aber wenn man dann mit den Ingenieuren spricht, dann merkt man schon, dass sie davon ausgehen, das könnte noch länger dauern. Denn da sind nicht nur technische Dinge, die da noch geklärt werden müssen, beispielsweise die Sicherheit eines solchen Fluggerätes. Gerade in Städten muss ja die Sicherheit gewährleistet sein, denn wenn das abstürzt, dann sind nicht nur die Passagiere in Gefahr, sondern auch die Menschen in der Stadt. Da werden auch noch viele regulatorische Dinge notwendig sein. Wie wird der Luftraum geregelt, der bis jetzt unkontrolliert ist in geringer Höhe über einer Stadt, der muss in Zukunft kontrolliert werden. Wie sind die technischen Übertragungswege für die Funksignale gesichert? Da gibt es noch so viele Fragen und so viele bürokratische Hindernisse. Das könnte in Deutschland, so haben ja viele dort anwesende Ingenieure hinter vorgehaltener Hand gesagt, das könnte in Deutschland eben auch noch länger dauern. Und das will man eben verhindern. Und deshalb macht Airbus jetzt Druck der Politik und natürlich auch den Zulassungsbehörden.
Große Flieger wie der A380 verkaufen sich nicht, die stellt Airbus gerade ein. Wenn Airbus jetzt in diesen Markt einsteigt mit den kleinen Viersitzern, ja, ist das der Grund oder weshalb überhaupt steigt Airbus in diesen Markt ein, der bisher vor allem von Start-ups bevölkert wird?
Naja, grundsätzlich ist es ein großer Markt. Städte wachsen und das Verkehrschaos wird immer größer. Also dann müssen alternative Wege her. Elektromobilität ist gerade groß im Kommen. Die Infrastruktur wird verbessert. Also insofern ist dieser Markt ein Zukunftsmarkt, das ist keine Frage. Dann fühlt sich Airbus natürlich auch getrieben durch Boeing. Boeing hat vor 2 Monaten etwa seinen Erstflug mit einem solchen Lufttaxi gemacht. Das will Airbus natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und deshalb steigt die Firma nun auch öffentlichkeitswirksam ein. Seit 2 Jahren entwickelt man schon dieses Gerät. Jetzt zeigt man es zum ersten Mal der Öffentlichkeit und will damit natürlich auch ein bisschen den Boden vorbereiten. Denn diese Luftverkehrsregion Ingolstadt, die ja Testregion wird in den nächsten Jahren, die muss ja auch darauf gefasst sein, dass sie öfter mal von den Geräuschen eines solchen Lufttaxis gestört werden könnte. Und das will man der Bevölkerung jetzt schon sagen, soll sie eben hinnehmen. Dafür ist Ingolstadt auch eine Zukunftsregion.
Das Flugtaxi-Projekt wird ja von der CSU stark gefördert. Und das hat der Partei schon ziemlich viel Spott eingetragen. So gab es in den sozialen Netzwerken bereits den Hinweis darauf, dass die CSU ja wohl besonders gerissen sei. Zunächst die Pkw-Maut durchgesetzt und dann das Flugtaxi gebaut, um der Maut zu entschweben. Also nicht ganz spottfrei, diese Flugtaxi-Idee. War das heute anders? Ganz ernst alles jetzt, da es ernst werden soll?
Ja, das war ernst. Die CSU nimmt das ernst. Die Industrie nimmt dieses Projekt ernst. Sie sieht es als Zukunftsprojekt. Und Verkehrsminister Scheuer, CSU, hat heute gesagt, er sieht schon toll aus, dieser Airbus. Jetzt muss er auch noch fliegen.
Der Deutschlandfunk Bayern-Korrespondent Michael Watzke war das. Die Finanzminister der Eurozone treffen sich in Brüssel heute und morgen. Die Themen, wie steht's um Griechenland, wie steht's um die Reform der Eurozone? Speziell morgen steht die Digitalsteuer auf der Agenda, für die es in Europa wohl keine Mehrheiten geben soll. Man könnte sagen, normales Finanzminister-Alltagsgeschäft, über das Peter Kaplan jetzt berichtet.
Ganz ohne hanseatisches Understatement tauchte Olaf Scholz heute zum Treffen mit den Amtskollegen der anderen Euro-Länder in Brüssel auf. Das Treffen, da war sich der Bundesfinanzminister ganz sicher, werde ein großer Erfolg.
Wir werden einen großen Fortschritt machen bei der Diskussion über das Eurozonenbudget.
Wofür Deutschland und Frankreich ja Ende Februar eine aktualisierte gemeinsame Vorlage geliefert hatten. Ein Konzept, das weit näher bei den restriktiven Vorstellungen Deutschlands als bei den ursprünglich umfassenden Plänen der französischen Regierung liegt. Es soll ein solches Budget geben, das schon aber absehbar eher gering im Umfang. Und es sollen damit ausschließlich Reformen unterstützt werden, die die EU-Kommission den Mitgliedstaaten anempfiehlt. Keine Spur mehr von der sogenannten Stabilisierungsfunktion, die Emmanuel Macron ursprünglich gefordert hatte. Also ein Geldtopf, aus dem Euro-Länder, die unverschuldet in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, ohne Auflagen und Bedingungen unterstützt werden können. Der französischen Regierung scheint angesichts des Widerstands der nördlichen Euro-Länder gegen eine solche Stabilisierungsfunktion der Spatz in der Hand mittlerweile lieber zu sein als die Taube auf dem Dach. Was Finanzminister Scholz so zuversichtlich mit Blick auf baldige Fortschritte macht. Auch wenn die EU-Kommission nach wie vor glaubt, dass eine Stabilisierungsaufgabe für das Eurozonenbudget unverändert sinnvoll ist. Währungskommissar Pierre Moscovici. Es ist nötig, an diesem Stabilisierungsinstrument festzuhalten für den Fall asymmetrischer Schocks und im Interesse der Konvergenz der Euro-Länder. Denn wenn die Eurozone wirtschaftlich leidet, dann wachsen auch wieder die Unterschiede zwischen ihren Volkswirtschaften. Und deshalb brauchen wir ein starkes Budget. Moscovicis Festhalten an der Position der Kommission konnte die allgemeine Zuversicht des Bundesfinanzministers nicht eintrüben. Olaf Scholz zeigte sich überzeugt, dass es auch bei den Gesprächen über die Finanztransaktionssteuer und über die Digitalsteuer Fortschritte geben werde. Für beide Projekte, die seit Jahr und Tag diskutiert werden, gilt dasselbe wie für das Eurozonenbudget. Ursprünglich ambitionierte Pläne wurden auf Drängen einiger Mitgliedstaaten, zu denen immer Deutschland zählte, zusammengekocht, bis die Restmenge zumindest von einer großen Zahl von Mitgliedstaaten unterstützt wird. In Steuerfragen aber braucht es Einstimmigkeit. Und weil die nach wie vor nicht absehbar ist, hat Frankreich in der vergangenen Woche die Digitalsteuer auf nationaler Ebene eingeführt. Ein weiteres Thema der Euro-Finanzminister: Griechenland. 1 Milliarde an Zinsgewinnen, die die EZB mit griechischen Staatsanleihen gemacht hat, könnten an Griechenland überwiesen werden, wenn denn die Regierung in Athen ihre Reformaufgaben erledigt hätte. Hat sie aber nicht vollständig. Die Privatisierung von Braunkohlekraftwerken und eine Neuregelung der Zwangsversteigerung von Häusern, deren Besitzer ihre Hypotheken nicht mehr bedienen können, stehe noch aus. Aber niemand in Brüssel will deshalb Alarm schlagen. Er sei sehr zuversichtlich, so EU-Kommissar Moscovici, dass all diese Probleme gelöst werden können.
There are still some issues that need to be concluded, but I'm very confident that we will be capable of concluding that all issues are solved.
Und dann könne man die Milliarde ja beim nächsten Treffen der Finanzminister im April freigeben.
Der Bericht von Peter Kapern. Vor 8 Jahren, am 11. März 2011, begann die Unfallserie in 4 von 6 Reaktorblöcken im Kernkraftwerk in Fukushima, an deren Ende der nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl zweitgrößte Atomunfall stand. In Deutschland war es der politische Auslöser für den Atomausstieg. Eigentlich die zweite Auflage des Atomausstiegs, denn beschlossen war der auch schon zuvor, aber er wurde dann wieder auf Eis gelegt, bis Fukushima eben. Für die Energiekonzerne in Deutschland war damit die Welt vor und die Welt nach Fukushima eine völlig andere. Claudia Wehrle dazu, wie sich die Konzerne seitdem verändert haben.
11. März 2011.
Die Ereignisse in Japan sind ein Einschnitt für die ganze Welt. Für Europa, auch für Deutschland.
Bundeskanzlerin Angela Merkel, nur wenige Stunden nachdem der Norden Japans von einem Erdbeben der Stärke 9 erschüttert worden war. Meterhohe Wellen rasten auf die Küste zu, tausende Menschen starben, ganze Städte wurden ausgelöscht. Und als ob das alles noch nicht genug gewesen wäre, im Atomkraftwerk Fukushima fiel der Strom aus. Nachrichten einen Tag später, am 12. März.
In Japan wächst nach den verheerenden Erdbeben die Angst vor einem atomaren GAU. Nach japanischen Medienberichten sind rund 200.000 Menschen auf der Flucht aus dem Gebiet rund um das beschädigte Atomkraftwerk Fukushima.
Was damals in Japan geschah, hat die Energieversorger hierzulande vor gewaltige Herausforderungen gestellt. Auf einmal ging es ganz schnell. Der Ausstieg aus der Atomenergie war beschlossene Sache. Große Konzerne wie E.ON oder RWE mussten auf einmal erkennen, unsere bisherigen Geschäftsmodelle funktionieren nicht mehr. Über kurz oder lang lässt sich mit Atomenergie kein Geld mehr verdienen. Und auf einmal war der Druck groß, nach Lösungen zu suchen, wie die Versorgungssicherheit gewährleistet werden könnte. Milliarden an Fördergeldern flossen daraufhin in die Gewinnung von Solarenergie, Windenergie oder die Energiegewinnung aus Biomasse. 2016 zogen die beiden großen Energiekonzerne E.ON und RWE die Notbremse. Sie stellten alle Bereiche auf den Prüfstand. Aus zwei ehemaligen Konkurrenten sollen nun zwei Konzerne entstehen, die sich auf ganz unterschiedliche Geschäftsfelder konzentrieren. Für den RWE-Chef Rolf Martin Schmitz ist das der einzig richtige Weg.
Strukturelle Veränderungen sind stets auch mit Unsicherheit für die betroffenen Mitarbeiter verbunden. Aber wenn zwei führende Unternehmen ihre Kräfte bündeln und sich so bessere Chancen für die Zukunft erarbeiten, dann bin ich sicher, zahlt sich das langfristig auch für die Mitarbeiter aus.
Eine gute Idee, sagt auch Claudia Kempfert. Sie ist Energieexpertin beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und dennoch sind all diese Konzepte Ihrer Meinung nach ein bisschen zu kurz gedacht.
Gerade vor dem Hintergrund, dass sich jetzt hier sehr große Konzerne wieder versuchen zusammenzuballen und am Ende nicht wirklich verstanden haben, dass die neue Energiewelt Geschäftsmodelle erfordert, die dann sehr viel kleinteiliger, sehr viel flexibler sein müssen und man sich offensichtlich damit zu schwer tut.
Die Börse hat in den vergangenen Jahren sehr sensibel auf die Veränderungen in der Energiebranche reagiert. Zeitweise sind die Kurse von E.ON und RWE regelrecht eingebrochen, auch weil klar ist, dass es nicht ausreicht, Atommeiler herunterzufahren und die Werkstore für immer zu schließen. Atomkraftwerke müssen zurückgebaut werden, das ist teuer und man muss sich auch um die Altlasten kümmern.
Claudia Wehrle war das. Repressionen gegenüber Korrespondenten in der Reaktion, verschärfte Reisehinweise für Türkei-Touristen seitens des Auswärtigen Amtes. Es steht wieder schlecht um die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara. Und so könnte man versucht sein, mit einer gewissen Schadenfreude auf die ökonomische Schieflage in der Türkei zu blicken. Was nachvollziehbar, aber wohl nicht weise wäre, denn ein türkischer Regierungschef unter Druck wird innen- und außenpolitisch auch nicht entspannter sein. Karin Sens zur Wirtschaftslage in der Türkei.
In den vergangenen Jahren glänzte die Türkei mit hohen Wachstumszahlen als aufstrebende Volkswirtschaft. Sogar 2017, im Jahr nach dem Putschversuch und Terroranschlägen, schaffte sie noch ein Plus von über 7%. Im vergangenen Jahr lag das Wirtschaftswachstum jetzt nur noch bei 2,6%, wobei die Türkei in den letzten beiden Quartalen sogar ins Minus rutscht. Mitte vergangenen Jahres war die türkische Lira im Sommer abgesackt. Danach verschärften sich wirtschaftliche Probleme. Finanzminister Berat Albayrak macht spekulative Angriffe dafür verantwortlich, versucht aber gleichzeitig zu beruhigen. Man habe das Schlimmste hinter sich, twitterte er. Das Wachstum für 2019 stehe in Einklang mit der Regierungsprognose von 2,3%. Die Zahlen kommen wenige Wochen vor den Kommunalwahlen in der Türkei. Experten kritisieren Maßnahmen der Regierung gegen die Wirtschaftsprobleme als zu kurzfristig. Viele Regelungen würden nur bis zu den Wahlen oder kurz danach gelten.
Karin Sens war das. Unternehmen aus dem Mittelstand haben sich für ein Bleiberecht für gut integrierte Flüchtlinge in Deutschland ausgesprochen. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Ursula Mense.
Wenn Arbeitskräften die Arbeitserlaubnis entzogen oder sie abgeschoben würden, sei das für ein Geschäft teilweise existenzgefährdend. Das geht aus einem Papier des Mittelstandsbeirates beim Wirtschaftsministerium hervor. Er kam heute mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zusammen. Bis zum Inkrafttreten des neuen Gesetzes über die Beschäftigungsduldung, welches der Beirat als nicht ausreichend erachtet, sollte es keine Abschiebung von Geflüchteten in Arbeit und nach Abschluss eines Ausbildungsvertrags geben, egal in welchem Status sie sich befänden. Die deutsche Industrie hat wegen des schwächelnden Außenhandels ihre Wachstumsprognose für 2019 gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte nur um 1,2% zulegen und nicht wie zuletzt noch erwartet um 1,5%, erklärte der Bundesverband der deutschen Industrie. Verwerfungen im Außenhandel mit dem Vereinigten Königreich oder den Vereinigten Staaten könnten Deutschland gefährlich nah an die Nulllinie bringen. Die Exporte dürften mit 1,5% nur leicht zulegen. Da die Importe fast doppelt so stark steigen, dürften Bremse der Außenhandel unter dem Strich. Berlin ist einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts zufolge Spitzenreiter in Sachen Digitalisierung. Platz 2 und 3 belegten Hamburg und Bremen. Untersucht wurde unter anderem, wie viele Arbeitsplätze es im IT-Bereich gibt oder wie viele digitale Verwaltungsangebote bestehen. Studienautorin Nicole Opiela wies darauf hin, dass es an der Stelle die Metropolen naturgemäß im Vorteil sind.
Natürlich haben wir hier auch eine sehr hohe Bevölkerungsdichte und dadurch auch eine große Zahl potenzieller Nachfrager, beispielsweise von Online-Verwaltungsleistungen. Das ist in einer kleinen Gemeinde, wo jeder jeden kennt und der Weg zum Bürgeramt nicht so weit ist. Da ist halt die Frage, digitalisiere ich das jetzt, wenn 5-mal im Jahr ein Gewerbe angemeldet wird? Das sieht in Berlin, Hamburg und Bremen natürlich ganz anders aus.
Den letzten Platz im Digitalisierungsranking belegte Brandenburg. Ursula Mense mit den Wirtschaftsnachrichten. Bei einem Unglück, das so viele Tote gefordert hat wie der Flugzeugabsturz in Äthiopien, sind die ökonomischen Folgen bei weitem nicht das Wichtigste. Aber eine Rolle spielen sie doch. Der US-Flugzeugbauer Boeing ist konfrontiert mit 2 Flugzeugunglücken innerhalb von nur kurzer Zeit. Wie sicher sind also seine Maschinen des Typ 737 MAX 8? Länder wie China, Indonesien und Äthiopien lassen die Maschinen des US-Flugzeugbauers vorerst nicht mehr starten. Sebastian Schreiber.
Zum zweiten Mal innerhalb von 6 Monaten ist eine Boeing 737 MAX 8 abgestürzt, direkt nach dem Start bei besten Wetterbedingungen. Die Zweifel an der Sicherheit sind groß. Der Flugzeughersteller Boeing mit Sitz in Chicago teilte mit, es gebe nach dem jetzigen Stand keinerlei Grundlage, den Betreibern der Flugzeuge neue Anweisungen zu geben. Im November, 2 Wochen nach dem ersten Absturz der 737 MAX 8, sagte Boeing-Chef Dennis Muhlenberg dem Sender Fox Business, die Quintessenz ist, die Boeing 737 MAX ist sicher. Bei Boeing ist Sicherheit ein Grundwert, das war schon immer so. Diese Maschine wurde über tausende Stunden getestet, bewertet und zertifiziert. Im vergangenen Oktober war in Indonesien eine Boeing 737 MAX 8 der Fluglinie Lion Air abgestürzt. 189 Menschen kamen ums Leben. Nun also wieder ein Absturz der Boeing, wieder die 737 MAX 8. Es ist ein modernes, effizientes Flugzeug für Boeing, ein Bestseller. 350 Maschinen hat der Hersteller ausgeliefert, mehr als 5000 sind bestellt. Dazu sagte die ehemalige Generalinspekteurin des US-Verkehrsministeriums, Mary Schiavo, dem Sender CNN. Bei einem neuen Flugzeug ist es normal, dass es kleinere Probleme gibt, aber 2 Abstürze, 2 Unglücke sollte es nicht geben. Die Sicherheit sollte sich verbessern und nicht verschlechtern, das ist besorgniserregend. Im Mittelpunkt der Diskussion um die Sicherheit der Boeing 737 MAX 8 steht ein neues System, das den Winkel, mit dem die Maschine steigt oder sinkt, kontrollieren soll. Die Piloten seien bereits nachgeschult worden, doch möglicherweise bereite die Software weiter Probleme, sagt der Luftfahrtjournalist David Soucy. Wenn das System nicht richtig funktioniert, kann es sein, dass das Flugzeug die Nase runterdrückt und der Pilot dagegen ankämpft. Er stellt vielleicht den Autopilot aus und versteht nicht, dass es ein weiteres System ist, das abgestellt werden muss. Unklar ist, ob die Boeing-Maschinen aus dem gleichen Grund abgestürzt sind. Experten werten nun die Flugschreiber der in Äthiopien abgestürzten Maschine aus. Auch im Fall des in Indonesien abgestürzten Flugzeugs ermitteln die Behörden noch. Während etwa China und Indonesien entschieden, die Boeing 737 MAX 8 vorerst nicht fliegen zu lassen, sind die Maschinen in den USA und anderen Ländern weiter im Einsatz. Der Luftfahrtjournalist und Pilot Miles O'Brien forderte Boeing im Gespräch mit CNN auf, alle Maschinen des Typs vorerst am Boden zu lassen. Ein modernes Flugzeug wie dieses sollte nicht einfach vom klaren blauen Himmel fallen. Das ist innerhalb von wenigen Monaten auf eine verblüffend ähnliche Art und Weise passiert. Ich denke, Boeing muss jetzt beweisen, dass das ein sicheres Flugzeug ist. Boeings Aktie rutschte am Morgen kräftig ab. Der Flugzeughersteller verzeichnete zum Handelsstart Verluste im 2-stelligen Prozentbereich.
Der Bericht von Sebastian Schreiber. Spekulationen darüber, dass Deutsche Bank und Commerzbank in naher Zukunft ein Geldhaus sein könnten, gibt es seit geraumer Zeit. Jetzt sind die Gerüchte neu entflammt. Die Politik schürt sie und wohl auch das Management der Deutschen Bank selbst. Brigitte Scholz ist dazu.
Sie reden also. Deutsche Bankchef Christian Sewing und Commerzbankchef Martin Zielke tun das ohnehin regelmäßig, aber jetzt ist es offiziell. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagte am Rande des Treffens der Eurofinanzminister in Brüssel, es gebe, Zitat, Beratungen über die Situation, wie sie ist. Scholz und sein Finanzstaatssekretär Jörg Kukis drängen seit Monaten die beiden Banken, ein Zusammengehen auszuloten. Eigentlich hatte Deutsche Bankchef Christian Sewing zunächst die Eingliederung der Post Postbank beenden wollen. Die Beratungen finden Insidern zufolge im sehr kleinen Kreis statt. Man versucht offenbar auszuloten, wie beide Institute in einer Fusion möglichst wenig Schaden nehmen könnten. Denn in ihren Bilanzen schlummern noch immer erhebliche Risiken, die bei einer Fusion öffentlich würden. Doch die Bundesregierung wünscht einen nationalen Bankenchampion, der mit den Wettbewerbern aus den USA oder China mithalten könnte. Das Größenargument kann Helmut Schleweis nachvollziehen. Viele Geschäfte seien inzwischen skalengetrieben, sagt der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands.
Wir als Sparkassenorganisation würden uns wünschen, dass wir auch einen sehr leistungsfähigen Privatbankensektor haben. Weil ich glaube schon, dass auch viele deutsche Kunden bei größeren Geschäften, wo nicht letztendlich unser Home-Turf ist, also DAX-Unternehmen und Ähnlichem, dass hier, sagen wir mal, die Auslandsbanken inzwischen den Markt bestimmen.
Uwe Fröhlich, Co-Chef des genossenschaftlichen Spitzeninstituts DZ Bank, warnt jedoch vor einer staatlich gelenkten Industriepolitik wie in Frankreich.
In Frankreich hat man ja schon immer viel mehr die Nähe von Staat und großen Wirtschaftsunternehmen propagiert. Ich habe aber bisher nicht den Eindruck gehabt, dass das die Franzosen besonders viel glücklicher gemacht hat oder wirtschaftlich leistungsfähiger oder erfolgreicher auf dem Weltmarkt.
Auch wenn bei einem Zusammenschluss wegen der Überlappung wahrscheinlich Zehntausende Mitarbeiter ihre Stelle verlieren würden. Die Bundesregierung mit 15% Großaktionär der Commerzbank macht Druck auf die beiden Großbanken. Offenbar auch mit dem Argument, dass ansonsten eine ausländische Bank eines der beiden deutschen Geldhäuser übernehmen könnte. Diese Gefahr sieht Bankenexperte Dieter Hein von Fair Research nicht.
Beide Institute sind die günstigsten in Europa. Man kann also 1 Euro Eigenkapital für 25 Cent kaufen. Wenn da jemand gedacht hätte, das wäre ein Schnäppchen, hätte er schon längst zugeschlagen.
Denn beide Institute tun sich seit Jahren schwer mit ihrer Neuaufstellung. Und da gibt auch Bundesbankpräsident Jens Weidmann in seiner Rolle als Bankenaufseher zu bedenken.
Entscheidend ist, dass aus Fusionen entstehende Institute am Ende des Tages ein tragfähiges Geschäftsmodell haben. Das ist der bankaufsichtlich und auch vor dem Hintergrund der Finanzstabilitätswirkungen entscheidender Punkt. Das Geschäftsmodell muss tragfähig sein.
Auch einige Investoren sehen eine Fusion deshalb kritisch. Sie sind aber vor allem daran interessiert, dass es schnell zu einem Ergebnis kommt. Die Zeit drängt tatsächlich. Schließlich legt am 25. April die Deutsche Bank ihre Bilanz für das erste Quartal vor, am 8. Mai die Commerzbank.
Brigitte Scholzes, die Fusionsspekulationen mitgenommen in den Frankfurter Börsensaal. Zu Jan Plate, Spekulationen nicht neu, aber neu aufgeflammt. Was lässt sich an Börsenmeinung dazu, an den Kursen ablesen?
Ja, also das fragt sich manche auch so ein bisschen. Es wird ja eben hier und da orakelt. Es könnte aus dem Ausland ein Gebot für die Deutsche und Commerzbank geben. Aber wie ja gerade im Beitrag von Dieter Hein von Fair Research zu hören war, warum hat es das eben nicht schon gegeben, so günstig wie die Commerzbank oder die Deutsche Bank zu haben wären? Und so mancher auf dem Börsenparkett, der bezweifelt auch so ein bisschen, dass eine Fusion für die Aktionäre, zum Beispiel eben der Deutschen Bank, vorteilhaft wäre. Dennoch, es ist zu beobachten, dass eben mit diesen neu aufgeflammten Fusionsplänen beide Aktien gefragt sind. Die Papiere der Deutschen Bank, die steigen um fast 5% und die Anteilsscheine der Commerzbank, die können sich sogar um etwas mehr als 7% verteuern.
Blicken wir kurz über Frankfurt hinaus. Die Aktie von Boeing nach dem Absturz in Äthiopien, dem zweiten des gleichen Flugzeugtyps. Die Kurseinbrüche bei Boeing sind schon deutlich.
Ja, Boeing einfach und eben die Probleme mit Maschinen des Flugzeugtyps 737 Max A. Die chinesische Luftfahrtaufsicht hat deswegen Starts bis auf Weiteres verboten. Und ja, die Aktie von Boeing weiter unter Druck. Nicht mehr zweistellig, aber doch mit einem Abschlag von 7%.
Der Tag als Ganzes, da ist die Börse etwas in lauer Stimmung, denn morgen ist es ja soweit, dass das britische Parlament erneut über den Brexit-Vertrag abstimmt. Es geht daher nicht so sehr bewegt zu bei Ihnen in Frankfurt, oder?
Ja, also der DAX kann sich etwas erholen von den Verlusten der vergangenen Woche. Der DAX verbessert sich um mehr als 0,5% auf 11.541 Punkte. Ansonsten heißt es eben warten und gespannt sein auf die bekannten Themen. Britischer Brexit, aber eben auch der Handelsstreit zwischen China und den USA.
Die Banken hatten wir herausgepickt. Was gab es sonst erstmal im DAX an auffälligen Aktien?
Na, zu den deutlichen Gewinnern im DAX gehören der Münchner Zahlungsdienstleister Wirecard oder die Deutsche Post. Einem Medienbericht zufolge wird wohl das Bundeskabinett am Mittwoch eine neue Postentgeltregulierungsverordnung verabschieden. Und damit könnte das Porto für Standardbriefe sehr deutlich steigen. Und darauf scheinen einige an der Börse zu spekulieren. Die Aktien der Deutschen Post steigen um 1,5%.
Postentgeltregulierungsverordnung ist auch ein schönes deutsches Wort. Blick noch auf Nebenwerte?
Ja, da ist der Düsseldorfer Immobilienkonzern LEG Immobilien unter anderem mit soliden Geschäftszahlen und die Aktie steigt um mehr als 1,5%.
Dann hätten wir noch Euro, Anleihen und Goldpreis.
Der Euro kaum verändert bei einem Dollar 12,26. Deutsche Staatsanleihen heute gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite sogar ins Minus gefallen auf minus 0,02%. Und der Goldpreis gibt etwas nach auf rund 1.293 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Stefan Kolderhoff am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.